Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Jeder kennt's. Überall heißt es, in ETF sollst du investieren, sagen wir ja auch die ganze Zeit. Also klickt man sich durch die unzähligen MSCI Worlds dieser Welt, kauft irgendwas breit gestreutes und denkt, damit wäre alles erledigt. Ganz ohne Strategie, ganz ohne Plan. Aber genau hier liegt oftmals der größte Fehler. Es gibt einfache Strategien, die dir helfen, dein Depot besser aufzubauen, Fehler zu vermeiden und Chancen bewusst zu nutzen. Eine davon ist die Core Satellite Strategie. Und genau darüber spreche ich heute mit Johanna Gürkel von X-Trackers. Wenn du also noch keine klare Strategie hast, gerade am Anfang stehst oder in deinem Depot mehr Struktur hineinbringen willst, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Hallo Philipp, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Sehr schön. Johanna, du bist Expertin für ETFs und kommst von X-Trackers oder bist bei X-Trackers. Und wir gehen heute wieder mal das Thema ETF ein bisschen genauer an oder alles, was so um dieses Thema herumschwirrt. Und es gibt ja verschiedene Glaubenssätze. Und einer davon wäre zum Beispiel, oder was man immer wieder so hört, man kauft einen ETF und fertig. Warum ist das jetzt in der Praxis oft nur die halbe Wahrheit?
Absolut. Also grundsätzlich kann das natürlich für viele Anleger und Anlegerinnen sinnvoll sein, einen ETF zu kaufen oder regelmäßig zu besparen, ihn dann zu halten. Denn ETFs sind ja ganz wichtig, bekannt dafür, langfristige Investments zu sein. Oder das ist für viele ETF-Investoren wirklich der Hauptanlagehorizont. Und wenn ich jetzt natürlich aber mehrere ETFs im Portfolio halte und es mir wichtig ist, dass die anfangs festgelegten Gewichtungen, die ich mir, als ich mir mein Portfolio zusammengesetzt habe, so festgelegt habe, also zum Beispiel, wie viel Prozent vom Portfolio soll eine bestimmte Region, ein Land oder ein Sektor einnehmen. Und wenn ich das aufrechterhalten möchte, dann ist es in der Tat so, wie du gesagt hast, dann ist das nur die halbe Wahrheit, denn dann muss ich mich eben regelmäßig darum kümmern, muss schauen, wie haben sich die verschiedenen ETFs entwickelt, überprüft dann eben deren Gewichtungen und passe dann das Portfolio wieder an. Und in der Fachsprache wird eben diese regelmäßige Überprüfung als Rebalancing bezeichnet.
Und muss ich das machen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein All-World-ETF oder sowas kaufe? Macht das dann überhaupt Sinn, dass ich ein Rebalancing mache oder ist das dann eh irgendwie ausgehebelt?
Also das kommt drauf an, wie viele ETFs man grundsätzlich einfach hält. Wenn man jetzt sagt, hey, für mich sind einfach 2, 3 global investierende ETFs für Industrieländer oder Schwellenländer in Ordnung. Das ist für mich auch fein, wenn die sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und mir ist durchaus bewusst, dass bei einem MSCI World Index die USA ein extrem hohes Gewicht hat. Dann ist das natürlich immer jedem selbst überlassen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und das eigene Depot einfach mal zu durchleuchten, welchen Ländern, welchen Sektoren bin ich denn am stärksten einfach ausgesetzt mit meinem Investment.
Ob es vielleicht auch irgendwelche Überschneidungen gibt, weil viele Produkte sind ja doch wieder ähnlich, also das macht dann schon wieder Sinn, genau. Und jeder Mensch ist ja anders, auch beim Anlegen, obwohl grundsätzlich ja viele, sagen wir so, Regeln für alle ungefähr gelten oder gelten können. Aber es ist doch, jeder hat so ein bisschen sein eigenes Süppchen, was er wieder selbst kocht. Was erlebt sie jetzt bei Anlegern immer wieder? So, gibt es irgendein Verhaltensmuster, das sich so durchzieht durch die breite Masse?
Grundsätzlich haben wir jetzt als ETF-Emittent keine direkte Durchschau auf das Portfolio der Anleger. Also wir wissen nicht ganz genau, wie viele ETFs hält jetzt direkt eine Person oder wie viel Sparpläne hat sie. Darauf ziehen natürlich dann eher Studien ab, die es immer wieder gibt. Da kommen häufig Werte raus, wie man sie auch erwartet, dass Personen in der Regel so 3 bis 5 ETFs mal besparen. Und ja, verschieden viele ETFs auch so im Schnitt so zwischen 5 bis 10 halten. Was wir aber beobachten können als ETF-Emittent, das sind die aggregierten Zahlen. Also in welchen ETFs liegen von Privatanlegern in Summe die meisten Gelder? Welche ETF-Sparpläne sind am beliebtesten? Und hier wird deutlich, ganz klar, dass globale, breit gestreute Indizes wie ein MSCI World Index für Industrieländer oder MSCI Emerging Markets Index für Schwellenländer sehr beliebt sind, aber auch verschiedene Sektoren. Beispielsweise ist immer noch der IT-Sektor in den letzten Jahren sehr beliebt gewesen und der Trend setzt sich auch fort. Oder auch Themen-ETFs, beispielsweise aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Was wir auch anhand dieser aggregierten Daten immer verfolgen, sind natürlich, gibt es so Bewegungen in den Top 10 beliebtesten ETFs, wenn man sich die einzelnen Monate anschaut. Wie investieren da Privatanleger? Und da hatten wir dieses Jahr zum Beispiel rund um die ganzen Zollankündigungen des US-Präsidenten. Das ging ja alles so März, dann vertieft los. So März, April, Mai haben wir ganz stark gesehen, dass es deutlich mehr Zuflüsse in europäische ETFs gab, also seien es jetzt regionale europäische ETFs oder auch einzelne Länder-ETFs, und dass US-ETFs recht nach hinten gerückt sind. Und das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung, dass man sieht, dass Privatanleger da auch einfach dann schnell die Verbindung zwischen geopolitischem Geschehen und den Märkten machen und dadurch natürlich auch Präferenzen ausdrücken.
Aber hast du jetzt gemerkt oder hast du das vor, irgendwie vorliegend, ist der MSCI World der Top 1 oder ist da irgendwas anderes Top 1?
Nee, also das ist wirklich, das denke ich, zieht sich so durch. Das sieht man ja auch bei vielen Online-Brokern. Wenn man in die Suchmaske geht und ETFs eingibt, dann sind die ja häufig nach Handelsaktivität oder Beliebtheit auch gerankt. Da ist es relativ klar, dass der MSCI World da immer relativ weit oben steht oder natürlich auch Pendants von anderen Indexanbietern, die auch auf globale Indizes abzielen.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Und ich habe jetzt hier im Intro schon angesprochen, dass wir heute über explizit über eine Strategie sprechen werden. Also da geht es um die Core-Satellite-Strategie. Und die ist ja doch bei Privatanlegern recht verbreitet. Und jetzt ist trotzdem interessiert mich, was steckt jetzt so hinter dieser Core-Satellite-Strategie und warum lohnt sich jetzt einmal drüber nachzudenken, das Depot vielleicht in diese Richtung aufzubauen oder einfach mal zu schauen, ob es irgendwie passen könnte.
Ja, die Core-Satellite-Strategie, die ist eine recht einfache, aber auch effektive Strategie, um das Portfolio erstmal zu strukturieren. Denn was macht die Core-Satellite-Strategie? Es gibt den Core, also den Kern, der ist eben das Fundament des Portfolios. Und der Kern, der speist sich häufig eben aus globalen, regionalen Indizes, die breit streuen, also breit diversifizieren. Das sind dann eben, kann ein MSCI World Index sein oder man stellt sich das, den Kern selbst zusammen, indem man sagt, na gut, MSCI World ist mir zu viel USA, deshalb nehme ich lieber einen MSCI World ex-USA Index, der übrigens auch sehr beliebt bei Privatanlegern ist und packe mir dann noch verschiedene Länder etc. dazu, um global erstmal möglichst breit zu streuen. Also das ist der sogenannte Core. Und dann gibt es eben noch die Satelliteninvestments, die um den Kern außen herum sind. Und da geht man dann eher in Themen oder Sektoren rein, die man besonders spannend findet. Und den Satelliten, den gibt man aber in der Regel auch eine niedrigere Gewichtung. Denn das ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist ja auch so ein bisschen das Risikoprinzip dahinter, dass ich den Kern möglichst breit streue. Mit den Satelliten habe ich dann, sind viele Anleger dann durchaus bereit, ein bisschen mehr Risiken einzugehen. Und das ist ja auch ganz sinnvoll, weil Themeninvestments, jetzt Beispiel, wir sehen, dass der unser künstliche Intelligenz, AI, Big Data ETF immer recht beliebt ist. Aber das ist natürlich ein ganz spezielles Thema, was demnach mit mehr Risiken und demnach auch mehr Schwankungen einhergehen kann. Und deshalb ist aber Core Satellite recht beliebt, weil man damit das dann ganz gut so vermischt bekommt alles.
Aber für die Leute, die es da zuhören und sich jetzt nicht ganz sicher sein, grundsätzlich wird es trotzdem, also muss nicht jeder diese Strategie verfolgen. Das heißt, absolut, man kann auch einfach einen ETF, einen breit gestreuten nehmen und einmal aussitzen oder sitzen. Und das ist schon mal ein gutes Basisinvestment, einfach mal, damit man den Fuß in der Tür hat, sozusagen in der Weltwirtschaft.
Absolut, das finde ich auch aus persönlichen Gründen so. Was ich auch finde, was man gut machen kann, um sich mit der Thematik ETFs einfach vertraut zu machen und was einen leichten Einstieg bietet, ist wirklich im Sparpläne, dass man sagt, na gut, ich finde jetzt hier diese 1, 2, 3 ETFs interessant und dann fängt man einfach mal an, die zu besparen und guckt mal, wie sich das entwickelt und kann das ja dann auch für sich gut steuern, ob man dann den Sparplan wieder aussetzt und das Depot einfach so lässt oder andere Themen weiterführt. Also absolut, das ist dann Core Satellite-Strategie, ist natürlich schon eine Strategie, bei der man sich ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Ich würde auch sagen, bei manchen Anlegerinnen und Anlegern entwickelt die sich im Laufe des ETF-Investments ganz natürlich, dass man sagt, na gut, ich habe jetzt ja schon viele ETFs, die so als Kerninvestment zählen. Jetzt finde ich gerade das Thema spannend, das hole ich mir mal dazu. Also die kann sich, finde ich, auch ganz natürlich entwickeln. Und ja, wir sehen ja auch, dass die nicht nur von Privatanlegern genutzt wird, sondern dass am Ende, wo kommt die her? Die kommt ja auch ein bisschen aus dem Rahmen, wie auch professionelle Anleger beispielsweise Portfolios strukturieren.
Ich würde sogar sagen, dass mein Portfolio ein bisschen in diese Richtung geht. Ich habe sogar mal zwei solide, breite ETFs im Depot, beziehungsweise einen ETF, einen kostengünstigen Fonds. Und dann zur weiteren Streuung noch Einzeltitel, die, wie so Satelliten eigentlich um die Core-Investments herum gestreut sind. Also eigentlich mache ich es unbewusst, ich denke gar nicht explizit dran, mache ich es eigentlich selbst. Also ist es etwas, was sogar, so wie du sagst, das sich vielleicht mit der Zeit dann einfach entwickelt, wenn man so ein bisschen diesen Einblick hat, wenn man ein bisschen den Fuß in der Tür hat und dann sagt, okay, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr Risiko, so wie du es auch schon gesagt hast. Es ist auf jeden Fall eine spannende Kombinationsstrategie, sage ich mal, um einfach auf der einen Seite breit gestreut zu sein und auf der anderen Seite doch gezielter im Markt zu sein, sage ich mal. Also das ist spannend, ja. Und du hast jetzt schon angesprochen, auch Profis verwenden so ein System. Wie würdest du das dort so einordnen oder warum machen die das auch?
Ja, ganz klar aus dem Blickwinkel, dass man das Risiko einfach gezielt steuert, also dass man wirklich konkrete Gewichte einem bestimmten Bucket, also einer bestimmten Anlageklasse oder einem Anlagethema, einem Land, einem Sektor zuordnet, die Gewichte festlegt, schaut, dass es wirklich immer in diesem Rahmen bleibt. Man macht natürlich das Rebalancing, das ich eingangs erwähnt habe. Aber natürlich, das ist einfach am Ende eine Maßnahme zur Risikosteuerung. Und dass man sagt, okay, der Kern breit diversifiziert, das geht natürlich relativ stark mit den Marktentwicklungen einfach mit. Da gibt es natürlich verschiedene Risikokennzahlen, auf die Profi-Investoren gucken. Und dass man dann auch dort gezielt die Satelliten nutzt, um eben Chancen in verschiedenen Themen oder Sektoren, an die man taktisch glaubt oder langfristig glaubt, dass man das dann damit nutzen könnte. Aber auch gleichzeitig wieder der Blick aufs Risiko, wenn es nicht das Thema einfach vielleicht nicht so aufgehen sollte, wie man das prognostiziert hat, dass man dann auch die Risiken trotzdem in einem überschaubaren Rahmen hält, weil die prozentuale Gewichtung im Portfolio von Anfang an eben nicht so hoch war. Also das ist natürlich durchaus eine Strategie, die aus dem professionellen Investmentbereich kam und die man mit ETFs auch einfach im Privaten ganz gut umsetzen kann.
Und wir haben schon geredet, dass der Core relativ gut sein sollte oder einfach stabil sein sollte. Auf was für eine Dinge muss ich jetzt achten, damit ich sagen kann, dass ich einen starken Depotkern habe?
Ja, wie schon gesagt, also breite Streuung ist da sicherlich einer der allerwichtigsten Punkte. Das kann man in der Regel mit globalen ETFs, globalen Aktien-ETFs am Beispiel, jetzt MSCI World, MSCI Emerging Markets, die beide weitaus mehr als 1000 einzelne Titel halten, darstellen. Es gibt natürlich auch global breit gestreute Anleihen-ETFs, wenn ich eher risikoscheuer bin. Dann natürlich auch noch ein weiteres Merkmal. Das sind üblicherweise, geht das damit einher, dass das ETFs mit einer niedrigen Kostenquote sind, also die TER, die Total Expense Ratio bei ETFs, die ist bei so global gestreuten ETFs in der Regel sehr niedrig, in der Regel immer unter, also nicht immer, aber in der Regel eben bei den meisten Anbietern unter 0,2% per annum. Bedeutet, 0,2% sind 20 Euro Kosten für ein Investment von 10.000 Euro. Also durchaus überschaubar jährliche Kosten, über die ich hier gesprochen habe. Und ja, am Ende des Tages natürlich dann, dass die im ETFs im Depotkern auch entsprechend transparent, liquide sind. Das geht mit ETFs in der Regel immer einher. Und ja, das sind mal die wichtigsten Punkte, würde ich sagen, die beachtet werden können.
Was heißt jetzt in dem konkreten Beispiel liquide?
Genau, also natürlich, wenn ich jetzt einen Sparplan auf die ETF entsprechend habe, dann sollte der natürlich an der Börse gut handelbar sein. Dass natürlich der Spread, also die Geldbriefspanne, die impliziten oder die expliziten Handelskosten an der Börse von Kauf und Verkauf wirklich möglichst gering sind. Ich würde sagen, dass das bei ETFs in der Regel gegeben ist, denn auch wir als Xtrackers und auch andere ETF-Emittenten, wir haben entsprechend Teams, Kapitalmarktteams, die im Austausch mit den Akteuren an den Börsen sind, dass eben genau das sichergestellt wird, dass der Handel in den ETFs effizient vonstatten geht und dass geschaut wird, dass eben entsprechende Handelskosten an der Börse selbst, also es ist nicht die Handelskosten beim Online-Broker, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber dass die Börsenpreise von den ETFs einfach effizient gepreist sind.
Aber das heißt, oder ist dir ein Beispiel bekannt, wo einmal ein Privatanleger einen ETF nicht hat verkaufen oder kaufen können? Glaube nicht, oder?
Also
einen großen ETF, das ist ja fast nicht möglich heute, oder?
Nee, genau. Also deshalb gibt es ja zwischengelagert in dem Prozess an den Börsen. Also wenn man jetzt einen ETF handelt, dann handelt man den jetzt ja nicht direkt mit uns, mit der Gesellschaft, sondern mit Teilnehmern an der Börse, ja. Und auch im ETF, im ETF-Prozess generell haben wir sogenannte Authorized Participants, also das sind autorisierte Händler, die das Recht haben, Aktien beispielsweise zu bündeln und gegen ETF-Stücke einzutauschen, also ETF-Stücke zu kreieren und auch natürlich wieder ETF-Stücke zurückzugeben in den Markt. Und deshalb, also Börsenhandel ist natürlich auf Effizienz ausgelegt. Es gibt beim Börsenhandel entsprechend ja das Orderbuch für mich als Privatanleger in der Regel, wenn ich einfach über die Börse ganz normal handle. Also dass es da jetzt Ineffizienzen gibt, dafür ist auch der ganze Markt, der ganze Aktienmarkt, der Webhandelsmarkt dann doch schon zu etabliert und zu effizient. Also das Beispiel, was du jetzt erwähnt hast, hatte ich so jetzt noch nie mitbekommen.
Also für alle, die es da zuhören und sich denken, habe jetzt ein ETF gekauft, kann ich das wieder verkaufen? Ja, das könntest du auf jeden Fall mit einem Klick tun. Das geht eigentlich in der Regel bei Börsenhandelszeiten von Montag bis Freitag sofort, instant, in der Sekunde. Also das ist auf jeden Fall nicht, ich brauche es eigentlich keine Angst zu haben. Und viele sagen jetzt, investieren ist eh langfristig. Warum reicht das jetzt allein nicht, dass man nur diese Aussage pauschal mitnimmt?
Ja, weil gerade wenn ich einen langfristigen Horizont, Anlagehorizont habe, sich die Gewichte entsprechend verschieben können, also die Gewichte meines Portfolios, mit denen im ETF sie drin sind. Und das natürlich auch das Risikoprofil entsprechend verschiebt. Wenn ich jetzt ein Portfolio habe, was natürlich aus Aktien oder Anleihen besteht und dann vielleicht noch Cash-Bar-Alternativen wie ein Overnight-ETF, der die entsprechenden Leitzins an den ETF am Ende weitergibt und an mich als Privatanleger weitergibt und ich eben sage, na gut, mir ist das schon wichtig, weil ich eine gewisse weil meine Risikobereitschaft nur bedingt groß ist und ich unbedingt möchte, dass immer 10% meines Portfolios beispielsweise in so einem Overnight-ETF sind, der relativ gut planbar ist, weil er sich eben an der Zinsentwicklung der Europäischen Zentralbank direkt orientiert. Dann muss ich da natürlich immer gucken, dass diese 10% sich nicht extrem verschieben würden, wenn beispielsweise die Aktienmärkte verhältnismäßig sehr gut laufen Und ich aber immer mir am Anfang als Ziel gesetzt hatte, ich bin nicht so risikofreudig. Ich will immer, dass ein gewisser Prozentteil meines Portfolios in absoluten Werten dann eben auch entsprechend in risikoärmeren Produkten investiert ist. Deshalb, genau, reicht das alleine nicht. Wie du aber auch richtig gesagt hast, Philipp, am Anfang, am Ende ist es ja jedem selbst überlassen, wenn ich sowieso sage, dass ich nur einen kleinen Teil in ETFs investieren möchte und das einfach mal laufen lasse und das jetzt auch nicht ständig tracken möchte und lieber nur einmal im Jahr reinschauen will, dann ist es auch jedem ja selbst überlassen und absolut in Ordnung.
Das heißt, was du angesprochen hast, sind, dass man einfach die klassische ETF-Investmentstrategie noch ergänzt um weitere Möglichkeiten, um vielleicht noch das letzte Etzel rauszuholen, so in die Richtung, beziehungsweise einfach ein bisschen noch zu anderweitig zu profitieren. Und jetzt eine andere Frage. MSCI World jetzt als Beispiel, der ist ja sehr stark in Amerika gewichtet, das ist mir eh. Grundsätzlich, angenommen, jetzt wird Japan, wo wir wissen, Japan ist ja damals ziemlich abgestürzt, jetzt wieder riesig oder richtig aufsteigen und der MSCI World und USA wird absteigen, dann wird sich das ja automatisch wieder anders gewichten. Aber jetzt ist USA groß und dann wird vielleicht Japan, ich weiß nicht, wie groß Japan oder ob Japan überhaupt im MSCI World drin ist, also ich gehe mal schon davon aus, ja, dann wird sich das ja ändern. Das heißt, am Ende des Tages bin ich als Anleger in einem breit gestreuten Welt-ETF, sage ich mal, immer mit dem besten oder mit den größten Unternehmen investiert.
Genau, also das ist ja der Sinn eines MSCI Worlds ETFs, dass der beispielsweise gemäß der Indexkonstruktion sagt, dass er entsprechend in die größten Industrieländer oder in die relevantesten 23 Industrieländer investiert und dass die Unternehmen, die dann eben reinkommen, auch entsprechend relevant sind. Und als Indexanbieter, also wir sind jetzt hier der ETF-Anbieter, aber die Index-Anbieter wie MSCI oder S&P, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir die Indizes eben mit den ETFs replizieren, die haben ja auch strenge Regeln, strenge Überprüfungsmechanismen, dass das immer wieder sichergestellt wird. Und genau, ein Welt-ETF soll natürlich möglichst viel Welt enthalten. Aktuell ist eben gemäß der dahinterliegenden Berechnungslogik und der super hohen Marktkapitalisierung von den USA als einzelnes Land, ist das einfach so, dass da sehr, sehr viel USA drin ist. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Aber es ist ja genau, wie du sagst, Philipp, sollte sich das mal irgendwie verschieben, dann ist man da mit dem im ETF und der zugrunde liegenden Methodik natürlich dann automatisch sozusagen dabei. Das ist der Ansatz. Und ich habe auch gerade nachgeschaut, also Japan ist tatsächlich das zweitgrößte Land im MSCI World Index aktuell per Ende August mit 5,5% Gewichtung, also USA mit über 72% ist einfach massiv, ja.
Und du hast jetzt schon kurz angesprochen, Indexanbieter wie MSCI und ihr setzt die Emittenten, das heißt, einfach erklärt, der Indexanbieter schreibt die Liste, was da drin ist auf die Art, und ihr macht diese Liste handelbar. Das heißt, ihr gebt uns das Produkt, damit ich diese Liste nicht einzeln kaufen muss.
Absolut. Das ist der Ansatz. Genau. Also, die Indizes, die wir replizieren, die werden häufig von Indexanbietern berechnet, oder Indexanbieter stellen die Liste zusammen. Oftmals, es können natürlich auch Börsen sein, aber auch da sind Indexanbieter mit im Spiel. Aber jetzt als Beispiel vom ATX in Österreich oder vom DAX in Deutschland, da sind natürlich auch die Regeln der Börse ganz wichtig, aber auch die Börsen kooperieren ja entsprechend, also brauchen ja auch Datenanbieter, die ihnen das berechnen. Und dann kommen doch auch wieder Indexanbieter relativ schnell mit ins Spiel. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, da kommt die Liste her und wir als ETF-Anbieter, wir investieren dann entsprechend in die Liste, in unseren Produkten und machen es zum Handel für Anleger verfügbar.
Und wir haben jetzt ja, also wir reden ja von der Core-Satellite-Strategie grundsätzlich heute. Und es war ja im April oder im März, April, wie wir es vorher schon geredet haben, hat es ja ein bisschen gekracht am Markt. Jetzt nichts Gravierendes, aber für viele vielleicht doch, für mich oder für uns nicht mehr ungefähr oder nicht mehr wirklich gravierend, weil wir es schon kennen. Wie hilft mir jetzt diese Core-Satellite-Strategie dabei, ein bisschen ruhiger zu bleiben, wenn es wieder mal so kracht, wenn wieder mal der Trump oder wer auch immer wieder irgendwelche Spumpernadel machen will?
Ja, genau. Also die Core-Satellite-Strategie kann natürlich grundsätzlich ein bisschen Ruhe reinbringen. Es ist ja aber natürlich keine feste Zusage, dass man jetzt nur, weil man Core-Satellite macht, irgendwie besser durch schwankungsintensive Marktphasen kommt. Aber wir hatten ja eben das Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich strukturiere mein Portfolio so, dass ich sage 70% Aktien, vielleicht 20% Anleihen und 10% noch Overnight-ETFs, also geldmarktnahe Produkte, dann sollten ja diese 10% geldmarktnah, wenn es an den Aktienmärkten große Bewegungen gibt, dann und die Zinsen nicht irgendwie sofort angepasst werden, was man so nicht sieht, da geht ja immer ein bisschen Vorlauf mit einher, wenn geldpolitische Entscheidungen getroffen werden, dann ist ja ein Teil schon mal relativ davon abgeschirmt, wenn es an den Aktienmärkten hohe Volatilität kommt. Also das ist, denke ich mal, das leichteste Beispiel. Und dann ist es natürlich so, wenn wir uns dann eher mal die Aktieninvestments anschauen, dass in der Tendenz in volatilen Phasen, also volatil schwankungsreiche Phasen, häufig natürlich so ist, dass dann eben Themen, Sektoren entsprechend stärker schwanken können, weil sie sich auf einen ganz speziellen Teil der Wirtschaft fokussieren. Und das, was breit diversifiziert ist, was ja oft dann im Core ist, in der Regel nicht so stark schwankt. Das ist in der Regel so. Das sind jetzt ja eher mal empirische Daten aus der Vergangenheit. Das ist keine Zusage für die Zukunft. Aber dadurch hat man eben ja eine gewisse Statik ja auch im Depot drin. Und es kann sicherlich es gibt ja viele Verhaltenspsychologien in der ganzen Finanzindustrie, gibt es ja viele gute Bücher zu. Aber sicherlich hilft das, wenn ich da einfach weiß, okay, ich habe da was Strukturiertes. Ein Teil ist eh immer ein bisschen abgeschirmt, weil der gar nichts mit Aktien oder so zu tun hat oder nicht sofort direkt. Und das ist da ein bisschen, das einfach für einen hilfreich sein kann, auf jeden Fall.
So, und jetzt wissen wir, okay, die Core, die haben wir sozusagen gebaut. Da ist wichtig, ein stabiles, großes Produkt, das vielleicht nicht so schwankt, das einfach breit gestreut ist und kostengünstig. Und jetzt wollen wir schauen, okay, welche Satelliten kann man jetzt damit reinnehmen, welche Branchen gibt's, um dem Ganzen ein bisschen eine Würze zu geben und vielleicht die ein oder andere Rendite mehr mitzunehmen. Welche Beispiele gäbe es denn da für solche Satelliten?
Ja, also wir fangen vielleicht mal mit den Sektor-ETFs an. Also grundsätzlich gibt es ja in der ETF-Welt sehr viele Sektoren, die entsprechend investierbar gemacht werden. Wir haben beispielsweise den MSCI World, der dann in die 11 JIX-Sektoren, nennen die sich, das ist ein globaler Industriestandard, um Sektoren festzulegen, unterteilt wird. Es gibt auch europäische ETFs, die in diese Sektoren unterteilt werden, oder US-ETFs. Also da ist die Auswahl recht groß. Sektoren sind natürlich immer so ein Thema, was auch mit der persönlichen Überzeugung, würde ich sagen, ein bisschen einhergeht. Beispielsweise hatten wir rund um Covid gesehen, dass der Gesundheitssektor natürlich häufig als, sagen wir mal, Themensektor-Investment herangezogen wurde. Dann gab es vor 2-3 Jahren das Thema Energiepreise, die nach oben. Da war der Energiesektor auf einmal sehr beliebt. Ich würde sagen, der konstanteste Sektor, den wir so sehen in den Zahlen von Online-Brokern, ist dann schon häufig der Technologiesektor auf jeden Fall. Der zieht sich immer recht stabil mit durch und macht ja auch Sinn, denn die großen Technologiewerte laufen ja auch weiterhin relativ gut. Und das ist mal die Sektorsicht. Dann eben auch recht beliebt die Themen-ETFs. Klar, weil häufig werden wir auch bei so Börsentagen oder verschiedenen Events von Privatinvestoren gefragt, was habt ihr denn für neue Produkte dabei? Und dann ist es auch, wie du sagst, dann sagt man, eigentlich reichen ja ein paar wenige ETFs aus, aber vielleicht ist das Thema jetzt gerade neu. Themen-ETFs, also da gibt es das Thema künstliche Intelligenz, Big Data, sehen wir weiterhin. Klar, künstliche Intelligenz ist in aller Munde, sehen wir weiterhin sehr viel Zuspruch. Wir haben beispielsweise bei Xtrackers jetzt kürzlich auch einen Defense-ETF lanciert, also der natürlich auf das Thema Verteidigung abzielt. Da gab es im Laufe diesen Jahres auch von anderen Emittenten natürlich aufgrund der geopolitischen Lage und der Nachfrage auch einige Launches in diesem Bereich. Also Themen-ETFs können natürlich auch oft zu Trends aufgreifen, ne? Von daher, das ist dann auch auch natürlich der persönlichen Präferenz etwas zugetan. Und was man auch noch als Satellit natürlich gut dazu nehmen kann, sind ETFs, die sich zum Beispiel eher auf kleinere Unternehmen fokussieren. Das sind die sogenannten Small Cap ETFs, also Unternehmen, die eine geringere Marktkapitalisierung, also einen geringeren Börsenwert haben. Auch das ist, weil sie eben kleinere Unternehmen sind, können sie natürlich auch häufig etwas stärker schwanken. Deshalb ist das auch mal was, was man eher dem Thema Satelliten zuschreiben möchte. Und darüber hinaus gibt es noch viele weitere Beispiele, also auch Rohstoffe, Gold kann man natürlich darüber diskutieren, ist das eher mal Core oder ist das eher ein Satellit oder auch sowas wie Krypto kam in den letzten Jahren dazu. Also die, da gibt es sehr, sehr viel an Auswahl, was man sich anschauen kann.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Und wie ist da das Pricing ungefähr bei diesem Trend oder bei diesen Themen-ETFs?
Ja, Themen-ETFs. Oder Sektor-ETFs sind in der Regel von der TER, also von der jährlichen Pauschalgebühr, schon etwas höher natürlich als jetzt global breit gestreute ETFs in der Regel. Also ich würde sagen, Sektor-ETFs, zum Beispiel bei uns bei Xtrackers, liegen die bei 0,25% per annum. Themen-ETFs bei uns jetzt so bei 0,35%, teilweise etwas höher. Also das ist so die Richtung, in der wir uns da gerade befinden. Woher kommt das, dass es ein bisschen teurer ist? Kommt natürlich daher, dass jetzt so große, breit gestreute ETFs, beispielsweise auf einen S&P 500, natürlich unglaublich liquide sind. Also die Unternehmen, die da drin sind, die werden ja ständig gehandelt, sind in verschiedensten Finanzprodukten allokiert. Und daher sind die natürlich auch im Handel an der Börse einfach nochmal effizienter. Versus, wenn ich jetzt thematische ETFs habe oder auch kleinere Unternehmen, kleinere Unternehmen, die in Themen-ETFs drinstecken oder in Small-Cap-ETFs drinstecken, die können natürlich von Handel an der Börse, von den einzelnen Titeln etwas teurer sein und das reflektiert dann entsprechend auch die TER.
Und jetzt haben wir gesagt, okay, Satelliten gibt es verschiedene Formen davon. Was ist jetzt wichtig beim Auswählen vom Satelliten? Weil ich möchte das Beispiel hernehmen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wahrscheinlich schon, Thema Wasserstoff. Es war damals ein kurzer Hype, da sind viele reingegangen, da hat es einige ETFs gegeben und die sind aber ziemlich abgeschmiert, weil natürlich das Wasserstoff-Thema extrem aufgebläht war, ein riesiger Hype war und viele natürlich auf den Zug aufgesprungen sind und am Ende des Tages verloren haben. Ne?
Ja.
Auf was muss ich jetzt am besten achten, damit ich einen guten, das ist eh immer schwer zu sagen, einen guten Satelliten auswählen kann?
Ja, absolut. Also auf jeden Fall sich natürlich mal in das Thema einlesen. Ne? Jetzt nicht einfach drauf los und gucken, sondern sich auch überlegen, okay, das einfach mal analysieren, Marktchancen, Risiken abwägen. Vor allem natürlich auch bei vielen dann eher die langfristige Perspektive und dann natürlich entsprechend die passende Gewichtung. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt einen ganz, ganz, ganz speziellen Satelliten habe versus ich habe einen etablierten Satelliten, wo ich auch bei einer Internetrecherche irgendwie viel gelesen habe, das ja häufig genutzt wird, dann kann man da ja auch nochmal unter den Satelliten die Gewichtungen entsprechend anpassen.
Was da vielleicht ganz oder ein Tipp noch wäre, ist, wenn ich jetzt angenommen in irgendeiner Branche arbeite, da wo ich mich richtig gut auskenne, in einer spezialisierten Branche, jetzt sagen wir mit KI ist ja ganz egal, ne, und ich kenne die Firmen dahinter, dann macht es wahrscheinlich wieder mehr Sinn, so einen Satelliten reinzunehmen, weil ich halt genau weiß, auf was ich da schauen muss, was für ein Unternehmen gibt es da. Also da tue ich mir auf jeden Fall leichter, als wenn ich jetzt komplett außenstehender bin und einfach denke, Wasserstoff ist jetzt das große Neue, da gehe ich rein, weil alle sagen das. Ne? Also da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man vielleicht, wenn man so einen Satellit reinnimmt, so einen extrem spezialisierten, dass man vielleicht in der Branche bleibt, wo man sie wirklich auskennt. Das macht vielleicht auf jeden Fall Sinn.
Man sollte sich schon immer mit dem Thema und mit allem auch wohlfühlen. Ne? Und nicht nur, weil man das irgendwie vielleicht irgendwo mal gehört hat, sondern sich wirklich darüber gezielt Gedanken machen und auch langfristige Perspektiven berücksichtigen.
So, und ich habe jetzt Wasserstoff-ETF gekauft damals. Also habe ich tatsächlich, habe ich nicht. Und der war natürlich enttäuschend. Was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt einen Satellit im Depot habe, der über ein paar Jahre vielleicht schon eher enttäuscht, wo ich eigentlich drauf zahle, wo ich Verluste mache? Was wäre da deine Meinung dazu?
Ja, das ist immer die Frage. Also klar, das hat wahrscheinlich jeder, der ein paar mehr Werte im Portfolio hat, hat immer mal was dabei, was dann vielleicht mal nicht so läuft, wie man sich das erwartet hat. Also grundsätzlich hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal, ich lasse das so liegen, ich investiere da jetzt nicht weiter rein. Das kann man machen, das ist kann sinnvoll sein, wenn dieser entsprechende Satellit eher mal klein gewichtet ist. Man sagt, okay, das Geld, das tut mir jetzt nicht weh, wenn das jetzt so ein bisschen vor sich hin dümpelt, platt gesagt. Und man aber vielleicht langfristig trotzdem an das Thema glaubt und sagt, na gut, vielleicht in 1, 2, 3 bis 10 Jahren sieht es mal anders aus. Das ist eine Möglichkeit. Dann, man kann den ETF natürlich auch entsprechend veräußern. In dem Beispiel von dir jetzt wären das dann wahrscheinlich mit Verlusten. Wenn man sagt, okay, ich glaube da jetzt auch einfach nicht mehr dran. Ich glaube, mein Blick und die ganze Investment-Geschichte hinter dem Produkt hat sich fundamental geändert. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Und aber auch hier wieder der Thema, um auch die Lücke da zu schließen zum Anfang, auch wieder hier regelmäßige Überprüfungen des Portfolios und Rebalancing helfen auch hier, einen kühlen Kopf zu bewahren, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und sich mit dem Thema wirklich einfach immer ganz sachlich auseinanderzusetzen.
Und wenn ich jetzt einen Satelliten habe, der mir nicht so ganz passt. So, jetzt kann ich abwarten. Was ist jetzt, wenn jetzt nicht nur mir nicht passt, sondern vielleicht auch dem Emittenten nicht passt, weil er einfach nicht gut ist? Kann der Emittent den auch auflösen in ETF oder sagen, okay, den machen wir nicht weiter, weil der macht keinen Sinn so?
Mhm. Ja, also Fondsschließungen kommen hin und wieder natürlich vor. Darüber liest man auch häufig. Ich glaube, man kann pauschal sagen, dass man natürlich als Emittent versucht, das zu vermeiden. Es gibt aber schon immer mal wieder Produkte, bei denen man dann doch eingreift und entweder dann das Produkt schließt oder die Methodologie dahinter ändert. Das kommt vor. Das geht natürlich aber auch mit gewissen Voraussetzungen einher. Also in der Regel sind das dann natürlich auch Produkte, die über Jahre hinweg im Kleinen geblieben sind, wo wenig Investoreninteresse reinkam. Das ist natürlich immer ein großer Punkt, wo man sagt, na gut, wir können auch vielleicht nur eine limitierte Anzahl an Produkten und Themen platzieren. Dann nimmt man lieber dieses Produkt und passt es entsprechend an oder schließt es, um dann wieder neue Möglichkeiten zu haben. Was da ganz wichtig ist, das liest man auch häufig, finde ich, bei ETF-Portalen im Internet, wenn neue Produkte kommen, dass man dann sagt, oh, erstmal lieber noch nicht investieren, weil sonst macht es der Emittent gleich wieder zu, wenn da nicht genügend Geld reinkommt. Also dieses gleich wieder einen Fonds schließen habe ich jetzt so selten bis gar nicht irgendwo gesehen. Also wenn, ich glaube, da gehen schon viele Prozesse mit einher, sowohl bei uns als jetzt X-Trackers, aber auch bei anderen Emittenten, dass man sich da wirklich ganz, ganz, ganz genau Gedanken macht, ob man jetzt ein Produkt abändert oder schließt. Und entsprechend über Jahre hinweg in der Regel verfolgt, wie sich da die investierten Gelder so entwickeln.
Und was passiert dann mit meinem Investment, wenn ich dort investiert bin? Ist das Geld dann weg oder was passiert dann?
Nein, also grundsätzlich ist das in ETFs investierte Geld ja auch immer Sondervermögen, also grundsätzlich von der Insolvenz des Emittenten geschützt. Bei Produktschließungen ist es tatsächlich so, dass man dann mit entsprechend Vorlauf investiert wird. Und dann wird das Produkt geschlossen und dann gibt es auch verschiedene Fristen. Dann weiß man ganz genau, an dem und dem Tag ist der letzte Tag, an dem ich es aktiv verkaufen könnte, dass ich die Entscheidung selbst treffe. Wenn nicht, dann weiß man, das ist der Tag, an dem der letzte Preis des Produkts berechnet wird. Und dieser Preis wird dann genommen, multipliziert mit meinen Anteilen und entsprechend ausgebucht und mir auf mein Verrechnungskonto überwiesen.
Du merkst schon, ich versuche dich heute ein paar Sachen auszulocken, aber das ist halt, weil du dich einfach so gut auskennst, deswegen. Ja, und zwar, dann gehen wir wieder blöd zurück zur Core-Satellite. Jetzt haben wir gesagt, okay, das sind viele Vorteile, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Welche wären das denn zum Beispiel?
Ja, also bei den Nachteilen, worauf muss ich achten? Grundsätzlich kann ich natürlich gucken, dass ich erstmal die Kostenstruktur im Blick behalte. Also klar, je mehr ETFs ich habe, desto mehr verschiedene Kostenblöcke habe ich. Theoretisch bei den Satelliteninvestments ja auch ein bisschen teurere ETFs von der TER her. Das ist natürlich ein Thema, wo ich sagen kann, gut, wenn ich jetzt nur 2, 3, 4 globale ETFs habe oder relativ gängige Sektoren, die ein bisschen günstiger sind, dann kann das natürlich ein Nachteil sein, dass man durch die Core-Satellite-Strategie sich auch ETFs mit höheren TERs mal ins Portfolio holt. Ansonsten vielleicht der größte Punkt ist, dass man gerade gucken sollte, dass man, das hattest du ja auch schon gesagt, Philipp, dass man das im Auge behält, dass man jetzt nicht irgendwie Klumpen aufbaut, Weil wenn ich mich jetzt auf ein paar spezielle Themen festlege und die am Ende aber alle aus einem ähnlichen Bereich kommen, dann habe ich halt vielleicht, ohne es so zu wissen, eine Aktie in verschiedenen ETFs dabei. Dann habe ich als Core-Bestandteil noch ein MSCI World, da ist die vielleicht auch dabei. Und so bilden sich dann vielleicht irgendwelche Klumpenrisiken, die ich gar nicht so am Anfang oder denen ich mir gar nicht so bewusst war. Also das ist vielleicht wirklich einer der größten Punkte, auf die man wirklich achten sollte und deshalb immer gut informieren. ETFs sind ja super transparent. Man kann sich auf der Webseite bei uns auch einfach die ganze Liste an Aktienholdings, nennen wir das ja, die drin sind, runterladen und dann kann man das so auch ein bisschen tracken. Es gibt aber auch natürlich entsprechend Apps, wo man sein Depot ja hochladen kann und wo das für einen durchanalysiert wird. Also ja, das ist einfach gerade das Thema Klumpenrisiko, das sollte man sich auf jeden Fall immer wieder vor Augen führen.
Deswegen auch das Thema mit den 70% Amerika, das haben wir ja schon einmal angesprochen in einer anderen Folge, dass man dort einfach ein bisschen drauf schaut und ein bisschen streut. So, Johanna, ich werde jetzt ein bisschen eine konkretere Frage stellen und da vorab nochmal ganz kurz für die Zuhörer, das ist absolut keine Anlageberatung, also wenn wir jetzt irgendwie etwas sagen, ist das am Ende des Tages trotzdem eure Entscheidung, es soll einfach nur ein Beispiel sein, die vielleicht ein bisschen an Denkanstoß gibt. Wenn ihr jetzt also mit 10.000 Euro starten möchte, wie könnte jetzt so eine Core-Satellite-Strategie-Depot konkret ausschauen?
Genau, also es ist ganz wichtig, das ist immer keine Empfehlung jetzt und ich würde einfach darauf zurückkommen, das Beispiel, was wir jetzt hier im Laufe der Podcast-Folge schon immer wieder hatten, zu sagen, na gut, der Core macht mal 70-80% aus. Beim Core gehe ich in globale Aktien- oder Anleihen-ETFs. Die meisten gehen stärker auf die Aktienseite, das ist ganz, ganz klar. Und dann die Satelliten entsprechen 20-30%. Und da mache ich dann eben Themen-ETFs, Sektor-ETFs, Rohstoffe, ja, oder auch Gold oder auch Small Caps. Also das ist mal so grundsätzlich auch, wenn man zu dem Thema recherchiert, so eine 80-20 oder 70-30 Aufteilung findet man da doch recht häufig.
Stimmt, das ist so dieses Gängige, was man so überall liest. Du bist nämlich relativ gut im Core investiert und hast dann halt noch die Satelliten, wenn du halt welche haben willst. Das ist ja auch kein notwendiges Thema. Es gibt ja viele Sachen, die unterschätzt werden und auch verschiedene Mythen und Irrtümer rund ums Thema ETFs. Was für Themen, welche Irrtümer kommen euch bei diesem Thema, bei diesen Strategien oder generell bei ETFs so öfter unter?
Ja, also es sind ja auch generell vielleicht manchmal so Aussagen, die von medial aufgegriffen werden. Also eins hatte ich heute auch schon mal ganz kurz angerissen, das würde ich gerne auch nochmal ausführen, dass man sagt, ja, der MSCI World, das ist ja fast nur die USA, das ist ja irgendwie eine Falle. Also klar, es steht MSCI World drauf und es ist über 70% USA drin. Aber wenn man sich einfach ganz plump anschaut, wenn man den Wert von allen Aktien auf der Welt aggregiert und dann guckt, wie viel von diesem Volumen kommt aus den USA, dann ist es eben mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung aller Aktien global, die auf die USA entfallen. Und das ist global. Das heißt, da zählen gleichermaßen Schwellenländer und Industrieländer rein. Und jetzt habe ich beim MSCI World ja eben nur die Industrieländer. Das heißt, das ist irgendwo mathematisch ganz logisch und ganz leicht ableitbar, dass da eben aktuell 70% des Ländergewichtes auf die USA entfallen. Also das ist quasi so, dass man, klar, das ist viel USA-Gewicht, das in dem im Zusammenhang auch natürlich ein Risiko, aber das leitet sich eher ersten Schritt einfach mal mathematisch ab. Das ist was, was ich finde, was man häufig liest und wo ich auch immer wieder das gerne erkläre, dass man sich da der mathematischen Mechanismen einfach bewusst sein sollte, wo genau das herkommt. Das hat sich jetzt keiner irgendwie ausgedacht. Und genau, ja.
Und gibt es da irgendeine Überschätzungen, irgendeine Sachen zu dem Thema, zu den Zukunftsthemen? Weil, wie ich schon gesagt habe, das Thema Wasserstoff haben auch alle geglaubt, da geht jetzt, das ist das next big thing und dann war es doch nicht so.
Genau, da muss man, denke ich, auch einfach aufpassen. Also gerade so Spezialthemen, nur klar, wegen künstlicher Intelligenz geht es ja auch immer hin und her, ist das jetzt irgendwie alles wieder eine Blase? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, aktuell sind alle mal wieder eher so auf dem Stand eher weniger. Aber auch das einfach differenziert betrachten. Ne? Und auch, es gibt natürlich auch Zukunftsthema, so, ja, die in Richtung so, vielleicht auch ein bisschen Richtung medizinischer Fortschritt gehen oder Genomforschung. Auch da gibt es Produkte für. Aber auch da sollte man sich einfach bewusst sein, das sind oft noch Themen, die relativ weit in der Zukunft liegen. Also wir alle würden uns freuen, wenn der medizinische Fortschritt, je schneller der funktioniert, desto besser. Aber das sind natürlich auch alles oft Themen, die man jetzt nicht irgendwie erzwingen kann. Die brauchen vielleicht teilweise nicht nur Jahre, sondern eher mal Jahrzehnte, bis die sich dann auch materialisieren in Kursen entsprechend.
Was ich immer gern sage, jedes Unternehmen, das irgendwie weltweit mitspielen will, muss das Thema KI mit aufnehmen. Jedes Unternehmen, das irgendwie in der Medizinbranche ist, wird das auch irgendwie einbauen müssen. Also du hast ja sowieso bei jedem Unternehmen, wo du investierst, über jeden ETF, jetzt angenommen einfach über deinen Core, bist du ja trotzdem über Umwege in der Thematik investiert. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Genau, absolut.
Und jetzt sind wir beide ja schon etwas länger am Kapitalmarkt unterwegs. Wir sind, haben wir mal schon zweimal oder sogar dreimal, ich glaube zweimal eine Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen. Mhm. Wir sind Social Media affin, wir sind sehr viel unterwegs in Social Media und schauen uns halt auch die Themen an zu den Finanzen und so weiter und so fort zum Investieren. Hast du jetzt das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren die ETF-Anleger oder die Leute, die das Thema einfach bewusster anschauen, mehr investieren oder als noch vor ein paar Jahren?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also Anleger und Anlegerinnen informieren sich doch immer mehr. Also es gibt ja auch einfach immer mehr Möglichkeiten, sei es jetzt eben in Plattformen zum Informieren, wie ihr es mit Finanzen verstehen macht oder Finfluencer. Social Media gibt es ja auch immer mehr Seiten entsprechend oder Unternehmen bauen Seiten. Auch ganz klassisch, es gibt doch immer auch mal wieder Bücher, die auf verschiedene Zielgruppen abzielen oder Webinare, Blogartikel, Podcasts. Also da gibt es immer mehr. Und auch wenn wir jetzt als ETF-Emittent relativ wenig Austausch direkt mit Privatkunden haben, so kann man da schon, als auch so meine persönliche Wahrnehmung sagen, gerade wenn wir mal solche Veranstaltungen haben, dann hat man da bei den vielen Gesprächen das Gefühl, dass die Gesprächspartner doch schon jetzt im Vergleich von jetzt versus vor 4, 5 Jahren im Schnitt deutlich informierter sind.
Ja, das merken wir auch und das ist echt gut so, dass es da in die Richtung geht. Und wir haben jetzt viel geredet, wir haben ein nettes Gespräch gehabt und trotzdem muss man irgendwann einmal ins Tun kommen. Und jetzt mal ganz konkret, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Core-Satellite-Strategie machen, wo fange ich an, was ist so der erste Schritt?
Ja, also der erste Schritt ist natürlich so, das Ziel für einen festzusetzen. Also erstmal Investmenthorizont. Bei den meisten dann tatsächlich ja eher langfristig. Vielleicht auch, was will man mit dem Depot erreichen? Geht es mir da eher, dass ich so für meine Rente noch einen eigenen Anker habe? Oder möchte ich auf etwas hinsparen? Da gibt es natürlich verschiedene Ziele. Dann wählt man sich den Core aus. Das ist das Wichtigste. Vielleicht hat man ja auch schon einen gewissen Core im Portfolio, wie wir es ja schon gesagt haben. Der ergibt sich ja bei vielen ganz, ganz natürlich, wenn man sich mit dem Thema ETF beschäftigt. Also wähle ich mir breit gestreute, kostengünstige ETFs aus. Dann die Satelliten. Satelliten, wie gesagt, Themen, die mich natürlich einerseits vielleicht persönlich interessieren, aber mit Augenmaß. Ich sollte Zukunftspotenzial sehen, ich sollte auf Klumpenrisiken achten und ja, dass mir auch einfach langfristig die Perspektiven einmal anschauen. Dann die Gewichtung festlegen. Wie gesagt, wir hatten jetzt ja mal so die gängigsten Gewichtungen, von denen man so liest, so 80-20, 70-30. Und dann natürlich, wenn ich noch kein Depot habe, entsprechend ein Depot eröffnen, schauen, welcher Online-Broker am besten zu mir passt. Dann kann ich natürlich überlegen, ob ich jetzt einmal Investitionen tätigen möchte oder das über Sparpläne auch noch unterstützen will und regelmäßig einzahlen möchte. Und ja, am Ende dann der nachgelagerte Schritt, den wir ja auch schon besprochen hatten, ist es dann regelmäßig, das Portfolio zu checken, zu überprüfen, gegebenenfalls eben wieder anzupassen, damit ich wieder auf meine anfänglichen Gewichte zurückkomme.
Und was ist jetzt die Quintessenz aus dieser gesamten heutigen Folge? Was würdest du sagen, was ist jetzt das, was die Leute auf jeden Fall mitnehmen sollen?
Ja, also ich hoffe sehr, dass wir das im Konzept von Core Satellite Ansätzen heute gut gut rüberbringen konnten, dass man auch weiß, es kommt ja auch aus dem Bereich von professionellen Investoren. Auch da immer ganz wichtig, die ETFs, die man selbst als Privatanleger kauft, sind auch die ETFs, die eben auch professionelle Investoren kaufen. Und dass man, das ich glaube ich auch ganz wichtig ist, bei vielen ergibt sich Core Satellite von ganz alleine im Laufe der Jahre. Und ja, es muss auch nicht für jeden was sein, aber ich glaube, dass man da wahrscheinlich eine recht hohe Schnittmenge mit den meisten ETF-Investorinnen und Investoren dann doch hat.
Ja, herzlichen Dank, liebe Johanna. War wieder mal sehr spannend, also hat mich sehr gefreut. Es war viel Info. Ich habe dich ein bisschen gefordert mit meinen Fragen, die nicht so, die mir einfach so eingefallen sind. Also super alles erklärt. Und an alle da draußen, wenn euch die Frage gefallen hat, dann schickt sie natürlich gern weiter, schickt uns auch gern Fragen, irgendein Feedback, weil das können wir dann beim nächsten Mal vielleicht wieder stellen, können wir das noch aufarbeiten, können wir das dann vielleicht auch erklären oder vielleicht können wir da auch irgendwann einmal einfach die Frage an X-Trackers, an die Johanna schicken und sie beantwortet uns das so und wir bauen das dann wieder ein. Ja, danke fürs Zuhören, danke Johanna für deine Zeit.
Vielen Dank Philipp, hat viel Spaß gemacht.
Sehr gut. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Tschüss.